Ein Mensch schafft es durchschnittlich 300 Wörter die Minute zu lesen. Je komplizierter der Inhalt, umso länger braucht man wahrscheinlich. Das ist aber Kinderkram für den Computer. Künstliche Intelligenz kann in Wahnsinnsgeschwindigkeit ziemlich große Mengen an Informationen aufnehmen. Wie können wir uns diese Eigenschaft zunutze machen? Zum Beispiel in der Rechtswissenschaft. Darum geht's ja heute in dieser Folge von Ach Mensch, ich bin Jessie Hughes. Hi.
Ach Mensch. Schwerpunkt künstliche Intelligenz.
Im Jahr 2023 haben die Staatsanwaltschaften in Deutschland über 5 Millionen Ermittlungsverfahren abgeschlossen. Natürlich endet nicht jedes Ermittlungsverfahren auch in einer Verurteilung. Insgesamt wurden knapp 700.000 Menschen in Deutschland verurteilt. Das sind ziemlich viele Gerichtsurteile und da ist es gar nicht so einfach, den Überblick über alle rechtlichen Entwicklungen und Entscheidungen zu behalten. Dafür gibt es sogenannte juristische Kommentare. Und um die zu erstellen, müssen Juristinnen ziemlich viel Zeit aufwenden. Wie das vielleicht auch einfacher gehen kann, das erforscht Dr. Johannes Kruse am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern. Hallo Herr Kruse, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Also wenn ich an KI in der Justiz denke, dann habe ich ganz schnell so dystopische Black Mirror-Fantasien. Ich weiß nicht, ob Sie die Serie kennen.
Ja, kenne ich.
Also im schlimmsten Fall, dass KI-Roboter vielleicht irgendwie übernehmen, selbstständig irgendwann Urteile fällen und damit eben eine ganze Menge Macht bekommen. Ich hoffe, das ist nur Fiktion. Wie schätzen Sie das ein? Ist das ein realistisches Szenario? Wo kommt künstliche Intelligenz denn in der Justiz aktuell überhaupt schon so zum Einsatz?
Also erstmal zu diesem Szenario. Also technisch halte ich das für realistisch, obwohl es da natürlich auch immer dann letztlich darauf ankommt, wie gut möchte man die Ergebnisse haben. Aber also technisch sehe ich das auf jeden Fall, dass das möglich wäre. Aber die Frage ist, ob wir das wollen zum einen und ob es rechtlich zulässig ist. Und das in Deutschland ist nicht der Fall. Also wir werden keine Entscheidung komplett von KI treffen lassen. Schon aus verfassungsrechtlichen Gründen und vielleicht da kommen wir bestimmt nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Also auch auf EU-Ebene, der AI Act, der verbietet das. Also das wird auf jeden Fall nicht passieren. Und ich denke, es ist auch gut so, weil man spricht ja immer über die menschliche Entscheidung oder wie fehlerhaft die ist, dass es Bias gibt. Und das ist natürlich ein Problem und auch ja, ein Forschungsziel, das irgendwie zu verbessern, die Entscheidungen zu verbessern. Aber ich denke trotzdem, dass auch die menschliche Entscheidung einen Wert hat. Und das ist in vielen Fällen, deswegen wird es niemals ohne Bias gehen, ist es halt auch einfach die Kehrseite. Also wir sind emotional, das führt zu Bias, aber wir sind auch empathisch. Und deswegen halte ich das auch für sinnvoll und auch unter Akzeptanzgesichtspunkten. Also denke ich nicht, dass die Bevölkerung oder die Bürgerinnen das möchten, dass, weiß ich nicht, irgendwelche wichtigen strafrechtlichen Fälle dann von der KI entschieden werden. Genau, aber wie wird KI in Deutschland in der Justiz genutzt? Also es gibt eine Vielzahl von Pilotprojekten und so seit circa einem Jahr ist nochmal, habe ich das Gefühl, nochmal ein bisschen mehr Musik drin. Also es gibt jetzt auch auf Bundesebene, also da koordiniert man sich mit den Ländern, Bestrebungen zum Beispiel eine allgemeine KI-Plattform zu schaffen, wo dann auch verschiedene Anwendungen drauf laufen sollen, die dann von allen Bundesländern und vom Bund auch genutzt werden kann.
Was könnte das denn dann zum Beispiel sein? Was für eine Anwendung?
Also zum einen, und da gibt es jetzt auch schon Pilotprojekte, ist die Bewältigung von Massenverfahren. Also der Klassiker sind Fluggastrechte oder jetzt auch die Dieselverfahren. Also Fluggastrechte, die Fälle sind ganz einfach. Also es gibt eine bestimmte Anzahl von Minuten, die ein Flug Verspätung hat und es gibt einen Flugpreis und die Regeln sind eigentlich relativ klar. Und solche Fälle fallen halt ganz, ganz, ganz häufig an. Und deswegen gibt es zum Beispiel fürs Amtsgericht in Frankfurt, weil die sind durch den Flughafen und auch weil Airlines da sitzen, haben die viel mit Fluggastrechten zu tun und da gibt es so ein Tool und das nennt sich
Frauke, ne?
Genau.
Ja. Genau, Frauke ist mir auch begegnet. Also die Kurzversion für Frankfurts Urteilskonfigurator elektronisch.
Genau. Und da geht es um die automatisierte Extraktion von relevanten Informationen aus Schriftsätzen. Damit versucht man das Problem zu lösen, was wir am Anfang gesagt haben, dass wir natürlich nur begrenzt lesen können.
Genau, das also ganz konkret, wenn ich als Passagierin irgendwie, wenn mein Flug ausfällt oder so, dann würde ich dann natürlich versuchen, irgendwie mein Geld zurückzubekommen. Und solche Fälle, also es landen tatsächlich, ich habe geguckt, 15.000 Fälle jedes Jahr beim Frankfurter Amtsgericht, die werden dann quasi mit KI vorbearbeitet, nehme ich an.
Genau.
Denn Sie haben es eben schon erwähnt, die Regeln in Deutschland, aber auch in der EU, die sind ja relativ streng. Also tatsächlich wird der Einsatz von KI in der Justiz laut AI Act als hochriskant eingestuft. Wie kann denn dann so ein KI-System trotzdem als Pilotprojekt funktionieren?
Ja, indem man die eigentliche Entscheidungstätigkeit, die darf nicht vollständig oder auch teilweise sagen auf eine KI ausgelagert werden. Aber es gibt ganz viele vorbereitende Tätigkeiten, die man sehr wohl auslagern kann. Und das ist sowas wie Informationen extrahieren, automatisiert Berechnungen vornehmen zum Beispiel. Genau. Und das wird halt vor allem eingesetzt bei Massenverfahren. Das ist immer ein Szenario, was sich eignet, um das sozusagen mit KI zu lösen. Man hat große Mengen von Daten und die Daten sind ähnlich immer. Und deswegen, das ist eigentlich auch der Grund, warum sich KI-Anwendungen so gut in der Justiz oder im juristischen Bereich einsetzen lassen, weil wir haben ja ganz viele Sachen sind formalisiert. Also ein Urteil sieht immer gleich aus. Also zum Beispiel, da wird erst ganz oben ist, was ist der Inhalt der Entscheidung, dann kommt der Sachverhalt und dann die rechtlichen Erwägungen. Und genau, und da gibt es halt in ganz vielerlei Hinsicht gibt's so Standardisierungen und Vorgaben. Und das kann man sich halt zunutze machen dann mit KI.
Wir haben gerade über den AI Act gesprochen und über Pilotprojekte. Das wirkt auf mich so, als würde die Verwendung von KI in der Justiz auf jeden Fall noch mit großem Misstrauen behandelt werden. Zu Recht aus Ihrer Perspektive. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, ich denke schon, das kann man sagen mit dem Misstrauen. Ich würde aber auch sagen, dass jetzt zum Beispiel, also in Deutschland, auch im Bereich der allgemeinen Verwaltung und wahrscheinlich auch in vielen Bereichen der Wirtschaft, ja, so ein gewisses Misstrauen herrscht. Also andere Länder zum Beispiel, man ist ja mal, Estland ist das Paradebeispiel, die sind da viel offener und dementsprechend auch weiter. Was grundsätzlich, denke ich, gut ist, also so ein bisschen mehr Mut in der Hinsicht würde wahrscheinlich auch in Deutschland uns gut tun. Gerade im Bereich der Justiz finde ich das aber ja nachvollziehbar und letztlich auch wichtig, dass man da sich sozusagen jede Anwendung lieber einmal zu viel anschaut, bevor man dann irgendwas Unausgereiftes einsetzt, weil es da ja wirklich um ja wichtige Fragen geht und juristische Entscheidungen haben ja für Menschen schwerwiegende Konsequenzen. Also ob man jetzt seine Wohnung verliert oder ob man ins Gefängnis muss mit irgendeiner nicht ausgereiften Technologie, sollte das nicht entschieden werden.
Sie haben eine Publikation veröffentlicht, die mir eigentlich das Gefühl gibt, dass Sie recht relativ positiv eingestimmt sind gegenüber KI-Anwendungen. Da werden wir jetzt noch mal ein bisschen konkreter drüber sprechen. Und zwar forschen Sie dazu, wie man juristische Kommentare ja ohne menschlichen Autor oder eine Autorin schreiben kann. Vielleicht jetzt erstmal ganz grundlegend erklärt für alle Nicht-Juristinnen, was ist denn überhaupt ein juristischer Kommentar?
Also ein juristischer Kommentar ist ja sozusagen in der klassischen Version ein Erläuterungsbuch für Gesetze. Also ja, da kann man nachlesen zu einzelnen Vorschriften, wie die zu verstehen sind. Weil der Blick, könnte man ja denken, warum schaut man nicht einfach ins Gesetz, da steht das doch drin. Das reicht halt nicht aus. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mit der Vorschrift, haben wir es ja auch gemacht, Artikel 8 des Grundgesetzes nimmt, da ist geregelt, alle Deutschen haben das Recht, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Jetzt ist aber die Frage, was ist eine Versammlung? Kann ich als einzelne Person, kann ich eine Versammlung sein? Nach dem Sprachgefühl würde man jetzt sagen, ja, wahrscheinlich eher nicht, aber man weiß es nicht. Und was heißt friedlich? Wann ist eine Versammlung unfriedlich? Was sind Waffen? Das sind ja alles Fragen, die sich nicht aus dem Gesetz ergeben und die letztlich von den Gerichten beantwortet werden müssen. Und hier mit Blick auf das Grundgesetz ist es dann natürlich in erster Linie das Bundesverfassungsgericht. Und ein Kommentar zu Artikel 8 ist eine systematische Aufbereitung dieser Rechtsprechung. Und da wird dann genau erläutert, sozusagen im Lichte der Rechtsprechung, was bedeutet die Vorschrift, was bedeuten die einzelnen Tatbestandsmerkmale, welche Folgen ergeben sich daraus.
Und wer schreibt dann so einen Kommentar?
Ja, es ist verschieden. Also zum Teil sind das PraktikerInnen, zum Beispiel RichterInnen, aber ein ganz großer Teil wird von RechtswissenschaftlerInnen verfasst.
Und das heißt, das ist auch was Organisches, was sich mit der Zeit immer wieder anpasst. Also es werden immer wieder neue Kommentare zu Gesetzen geschrieben?
Genau, also immer wenn es neue Gesetze gibt, dann gibt es dazu auch neue Kommentare. Und bestehende Kommentare müssen immer wieder angepasst werden, also aktualisiert werden, weil es ja immer neue Entscheidungen gibt. Und auch manchmal, gut, beim Grundgesetz ist jetzt eher seltener der Fall, aber bei anderen Gesetzen, die werden ja auch verändert. Und wenn dann nur ein Wort in einer Vorschrift angepasst wird, ist natürlich die Kommentierung möglicherweise, wenn das Wort eine zentrale Bedeutung hat, ist die hinfällig. Und deswegen ist ganz wichtig, dass die aktualisiert werden. Und das ist natürlich sehr aufwendig. Und deswegen, wenn man sich so die existierenden Kommentare mal anschaut, dann haben die, also wir haben das jetzt in unserer Publikation, Aktualisierungszyklen genannt und die liegen teilweise bei 2, 3, 4 Jahren. Und dann ist natürlich der Aussagegehalt, gerade für die Praxis, sehr eingeschränkt, weil vielleicht hat das Gericht sozusagen, was für mich relevant ist, vielleicht hat das seine Auffassung ja aufgegeben in der Zwischenzeit und sieht das jetzt ganz anders und das erfahre ich dann überhaupt nicht.
Das klingt schon mal nach viel Material, was man eben sichten muss oder wo man am Ball bleiben muss. Irgendwie die Daten auch vorliegen haben zu eben Gerichtsurteilen, die mit bestimmten Gesetzen zusammenhängen. Jetzt soll KI hierbei helfen und ich verstehe es jetzt so, dass ein Sprachmodell oder Large Language Model an der Stelle jetzt tätig werden soll. Also eine KI wie ChatGPT?
Ja, genau. Also jedenfalls zum Teil. Wenn wir für Projekte Large Language Models nutzen, man denkt natürlich dann immer, weil das ist so die Nutzung, die man aus dem Alltag kennt, man würde dann ChatGPT nutzen. Wir nutzen aber nicht ChatGPT, sondern wir nutzen das Sprachmodell, was dahinter steht. Aber wir greifen da auf eine andere Weise zu, weil es ist überhaupt nicht praktikabel, wenn wir jetzt zum Beispiel 1000 Entscheidungen analysieren wollen, dann müssten wir, also man kann bei ChatGPT, ich weiß nicht, glaube ich, 8 oder 10 Dateien hochladen. Und das würde ja dann ewig dauern und wir müssten es immer wieder manuell die Entscheidung da hochladen und die Ergebnisse da rausziehen. Und deswegen nutzen wir das über eine Schnittstelle. Das nennt man API. Aber das Modell, was wir nutzen, ist genau das gleiche. Nur die Art und Weise ist ein bisschen anders und das funktioniert so, dass wir dann einen Code in einer Programmiersprache schreiben und mit diesem Code, den starten wir dann sozusagen auf unserem Rechner und der greift dann auf das Sprachmodell zu. Und auf diese Weise kann man das dann viel besser nutzen, auch mit viel mehr Daten. Also dann kann man zum Beispiel den Code so schreiben und dann klickt man auf Starten des Codes und dann werden 10.000 Gerichtsentscheidungen analysiert. Das dauert natürlich dann ein bisschen, aber man muss dann nichts mehr machen und hat dann nachher in einem Ordner zum Beispiel dann Dateien, wo dann vielleicht zu jeder Entscheidung eine Zusammenfassung drin ist.
Das heißt, die Digitalisierung in der Justiz muss ja auch vorangeschritten und komplett vorhanden sein, oder? Um dann so ein Sprachmodell anwenden zu können.
Ja, also es wäre schön, dann könnte man das besser anwenden. Aber in Deutschland ist das leider nicht der Fall. Das ist ein großes Problem, vor allem wenn man, und das will die Justiz ja auch eigene Modelle entwickeln will, dann die muss man trainieren, dann braucht man gute Trainingsdaten. Und es müssten eigentlich viel mehr Entscheidungen veröffentlicht werden. Und in Deutschland, es hängt ein bisschen davon ab, sozusagen, auf welcher Stufe der Gerichtsbarkeit sind wir. Also vom Bundesverfassungsgericht werden sehr viele, ein großer Anteil wird veröffentlicht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auf die Ebene der Amtsgerichte geht, dann wird nur jede 1000. oder 10.000. Entscheidung veröffentlicht. Und das ist natürlich ein Problem, weil man dann sozusagen immer von einem unvollständigen Bild ausgeht. Jetzt könnte man natürlich theoretisch sagen, gut, dann macht das doch gar keinen Sinn, dass man jetzt hier Analysen durchführt, wenn wir nur ein unvollständiges Bild haben. Der Punkt ist aber, ist deutlich besser als das, was wir jetzt haben, weil sagen auch wir als Menschen können natürlich jetzt nur auf die verfügbaren Entscheidungen zugreifen. auch diese Menge ist aber schon viel zu groß, als dass wir die irgendwie mit klassischem Lesen in den Griff bekommen könnten. Und deswegen ist das eine erhebliche Verbesserung. Aber es wäre noch deutlich besser, wenn mehr Entscheidungen zugänglich wären in digitalisierter Form. Aber das ist nicht der Fall, weil es gibt da keine Verpflichtung für die Gerichte, das zu tun. Und die handhaben das sehr unterschiedlich. Und möglicherweise eine Entscheidung, mit der man nicht so zufrieden ist, die veröffentlicht man dann halt vielleicht nicht.
Aber Sie hätten jetzt Zugriff auf alle veröffentlichten Entscheidungen, die in Deutschland von Gerichten getroffen wurden? Oder muss man sich dann sozusagen überall nochmal vorstellig werden und sich alle Daten zusammensuchen?
Also wenn man sozusagen alle Entscheidungen haben wollen würde, müsste man überall vorstellig werden. Das ist praktisch nicht umsetzbar, weil man dann bei jedem einzelnen Gericht anfragen müsste. Es gibt aber Datenbanken, wo alle Entscheidungen, die in diesen Datenbanken enthalten sind, sind halt die öffentlich zugänglichen Entscheidungen. Und die kann man nutzen, aber das ist wie gesagt nur ein kleiner Teil aller Entscheidungen. Also ich glaube, jedes Jahr werden mehr als 1 Million Entscheidungen ergehen und davon, weiß ich nicht, wahrscheinlich so 80.000 vielleicht oder 100.000, die öffentlich zugänglich sind. Und der große Rest ist so ein blinder Fleck. Also wir können darüber natürlich auch nur, also klar, wir können jetzt sozusagen aufgrund der Entscheidungen, die wir haben, auf die anderen schließen. Aber statistisch geht es natürlich eigentlich nicht, weil es ist ja kein repräsentatives Sample, sondern es ist die Entscheidung der Gerichte, was sie da veröffentlicht haben. Und da sind zum Beispiel in den USA viel weiter, wo eigentlich alle Entscheidungen veröffentlicht werden. Und vor allem, und das ist auch noch wichtig, wenn man Sprachmodelle trainieren will oder wenn man das wirklich gut machen will, reichen nicht nur die Entscheidungen aus, weil die Entscheidungen sind ja mal sozusagen der Output. Aber man muss eigentlich auch noch den Input kennen, weil dann kann man wirklich was sozusagen darüber sagen, welcher Entscheidungsprozess da stattgefunden hat. Und das ist in Deutschland, die sind überhaupt nicht verfügbar. Nicht mal fürs Bundesverfassungsgericht. Also da sind, glaube ich, die Akten von den Verfahren vor 50 Jahren sind jetzt seit ein paar Jahren zugänglich, aber aktuelle Verfahren überhaupt nicht. Und das ist in den USA anders. Also da hat man, ich glaube, so gut wie alle Entscheidungen sind da veröffentlicht und eine Vielzahl von Entscheidungen auch mit dem gesamten Schriftsätzen und also auch dem Input. Ja.
Sie haben es eben schon gesagt, mithilfe der KI einen Kommentar zu Artikel 8 des Grundgesetzes erstellt, also zur Versammlungsfreiheit. Ich habe mich gefragt, warum genau dazu?
Ja, weil hat ein bisschen damit zu tun, so mein Hintergrund. Ich komme aus dem öffentlichen Recht, aus dem Verfassungsrecht. Deswegen war naheliegend, dass wir uns keine zivilrechtliche Vorschrift nehmen. Aber Artikel 8 speziell fanden wir einfach interessant, weil aktuell oder in den letzten Jahren eine relativ wichtige Vorschrift ist. Also zum Beispiel die ganzen Demonstrationen während der Corona-Jahre. Das spielt ja Artikel 8 eine ganz große Rolle. Dann haben wir auch jetzt mit Blick auf den Konflikt Israel-Palästina, das spielt auch wieder in Form von Versammlungen eine Rolle. Und deswegen ist, kann man sagen, irgendwie die Versammlungsfreiheit so eine Folie für große gesellschaftliche Konflikte. Und aus diesem Grund fanden wir die auch interessant und dachten, dass das eine Vorschrift ist, die sozusagen auch für viele Nicht-Juristinnen von Interesse sein könnte.
Wie ist denn jetzt, also wie liest sich denn jetzt dieser Kommentar, der da entstanden ist? Was ist das Fazit von Ihrer Arbeit?
Der ist auch öffentlich zugänglich im Internet, da kann man sich auch mal einfach durchklicken. Ja, und das Fazit ist, und auch das war sozusagen, eigentlich war das eher eine Machbarkeitsstudie. Also klar, uns ging es auch darum, jetzt hat man einen Kommentar oder eine Kommentierung, die öffentlich zugänglich zu Artikel 8. Das ist aber nur der Nebeneffekt. Primär ging es uns darum, sozusagen auszuloten, was ist möglich mit KI, insbesondere mit Large Language Models, weil dadurch hat sich nochmal ganz viel verändert. Und das Ergebnis ist, ein ganz, ganz wesentlicher Anteil der Kommentierarbeit kann man sozusagen auf KI, also auf Large Language Models outsourcen. Und das halt sozusagen die Generierung, die Filterung, die Zusammenfassung und Aufbereitung der Rechtsprechung. Und das ist auch möglich sozusagen, dass man eine Anwendung baut, die sich automatisiert aktualisiert. Das heißt, immer wenn eine neue Entscheidung kommt, wird automatisch der Kommentar aktualisiert.
Es gibt ja das Klischee, frag drei Juristinnen, bekommen 4 Ansichten. Das ist natürlich ziemlich überspitzt, aber das zeigt ein Problem auf. Rechtsprechung ist am Ende subjektiv, je nachdem, wer Urteile fällt oder eben Kommentare zur Einordnung schreibt, kann das Ergebnis ein anderes sein. Sehen Sie das eigentlich grundsätzlich als Stärke oder als Schwäche in der Rechtswissenschaft?
Ja, also erstmal, es ist tatsächlich nicht, würde ich nicht mal sagen, dass es überspitzt ist, sondern eher untertrieben, weil also bei ganz vielen Fragen, also als Wissenschaftler muss man ja dann auch immer, andere Auffassungen nennt man dann immer und zu vielen Fragen gibt es, weiß ich nicht, 20 verschiedene Ansichten, also noch viel mehr als, als drei oder vier. Bei den Gerichten gibt es das natürlich auch, aber da wird das ein Stück weit, ja, kann man sagen, kanalisiert oder ausgeglichen, weil die Rechtsprechung hierarchisch organisiert ist. Also wir haben jetzt ganz viele Amtsgerichte und das Amtsgericht A mag eine Frage so sehen, das Amtsgericht B anders. Dann kommen aber die übergeordneten Instanzen und irgendwann kommen dann die Fälle zum Bundesgerichtshof und der entscheidet dann entweder A oder B oder vielleicht C. Und in Zukunft werden dann auch diese Amtsgerichte die Auffassung des Bundesgerichtshofs zugrunde legen. In der Rechtswissenschaft gibt es natürlich nicht so eine richtige Instanz. Wir haben, ja, weiß ich nicht, so diese Figur der herrschenden Meinung. Aber was das so ist, ist auch nicht ganz genau klar. Bei herrschende Meinung soll sozusagen dann die Meinung sein, der sich die meisten angeschlossen haben. Aber es liegt natürlich nahe, dass man eher seine eigene Auffassung als herrschend ansieht. Und es ist auch jetzt nicht quantitativ unterlegt. Ja, ob das ein Problem oder eine Stärke, er würde sagen, sowohl als auch. Also im rechtswissenschaftlichen Diskurs, denke ich, ist so eine Vielstimmigkeit, es ist ein Gewinn. Weil in aller Regel hat jede Auffassung irgendwie ihre Berechtigung und mehr oder weniger gute Argumente auf ihrer Seite. Und wenn man die austauscht, dann kommt man natürlich auch zu besseren Ergebnissen. Für die Praxis ist aber dann wichtig, dass das in einer gewissen Art und Weise nachher ja kanalisiert wird. Weil die Gerichte müssen sich für eine Auffassung entscheiden. Die können nicht sagen, ja, hier gibt's 14 Auffassungen und ich finde alle gut. Und ja, dann weiß ich jetzt auch nicht. Und das ist auch so ein bisschen, wo manche aus der Praxis sozusagen der Wissenschaft, die ja so eine Theorielastigkeit vorwerfen, weil sie halt nicht das Privileg haben, also in der Praxis, und Entscheidungszwang haben. Also man muss entscheiden und auch in einer bestimmten Zeit. Aber grundsätzlich ist das eine Stärke, denke ich.
Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, worauf ich jetzt hinaus möchte. Ich frage mich natürlich, eine KI, kann die überhaupt irgendwie ja so persönliche, menschliche Einschätzungen reproduzieren und wird nicht alles ein bisschen fehleranfälliger und vielleicht auch unmenschlicher, wenn wir jetzt KIs für solche Kommentare mit einbeziehen?
Ja, also ich würde schon sagen, dass eine KI grundsätzlich weniger menschlich sozusagen ist, was ein großes Problem ist für die Rechtsanwendung, gerade vor Gericht. Für die Kommentierung sehe ich das jetzt nicht so als Problem, weil da geht es ja letztlich einfach um eine Aufbereitung der bestehenden Rechtsprechung. Und da braucht man jetzt nicht so zwingend menschliche Elemente, weil der Kommentar, der würdigt ja jetzt nicht primär irgendwelche Sachverhalte, also irgendwie, und muss dann irgendwelche Umstände berücksichtigen von Menschen, also wo man dann beispielsweise Empathie bräuchte, sondern da geht es eher darum, dass halt einfach die Rechtsprechung wiedergegeben wird. Natürlich auch im Bereich der Kommentare hat so eine persönliche Auffassung einen Wert, aber die kann, und so stellen wir uns das auch vor, also wir sehen das nicht sozusagen als komplettes Substitut für einen normalen Kommentar, sondern eher so als Grundgerüst. Und auf diesem Grundgerüst können dann sozusagen die menschlichen Juristinnen ja ansetzen und dann noch ihre persönliche Einschätzung berücksichtigen. Aber man hat dann sozusagen erstmal so ein, sagen wir, ein objektiveres Grundgerüst, als man es bei einem menschengeschriebenen Kommentar hätte. Und auf diesem Grundgerüst kann man ja dann, wie gesagt, weitergehen. Aber es ist auch transparent sozusagen. Und bei normalen Kommentaren ist es natürlich nicht der Fall oder viel weniger der Fall, weil wir Menschen, wir können nicht selektiv wahrnehmen und auch nicht schreiben. Und gerade wenn es darum geht, ja, um unterschiedliche juristische Auffassungen, da können wir, und selbst wenn wir uns noch so viel Mühe geben, uns niemals ganz sozusagen von dieser Tendenz lösen, dass wir immer irgendwie versuchen, unsere eigene Auffassung ja zu pushen sozusagen.
Ja, das wäre die andere Seite der Medaille für mich gewesen. Könnte KI nicht dabei helfen, irgendwie vielleicht sogar ein bisschen neutralere Kommentare zu verfassen, die dann dazu führen, dass vielleicht auch fairere Urteile getroffen werden? Es gibt ja seit ein paar Jahren auch noch so ein anderes Pilotprojekt, ist es vermutlich, über das viel gesprochen wird, das Smart Sentencing. Haben Sie davon schon gehört?
Ja, das ist, glaube ich, von der Uni Köln. Da wurde es entwickelt. Und da geht es um die Rechtsanwendung in einem speziellen Bereich, also im Strafrecht. Weil im Strafrecht, und das wird schon seit, ja, ich glaube, kann man sagen, seit Jahrzehnten wird das kritisiert, ja, gerade die Strafzumessung ist extrem uneinheitlich in Deutschland. Also für dieselbe Tat kann man bei einem Gericht oder bei einem Richter, kommt man, weiß ich nicht, vielleicht 3 Jahre, also musste man ins Gefängnis und bei einem anderen oder bei einer anderen Richterin würde man noch eine Bewährungsstrafe bekommen.
Also Beispiel, ich habe Kaugummis geklaut in Bayern, muss ich dafür ins Gefängnis in Hamburg, kriege ich dafür irgendwie ein Bußgeld. Das ist jetzt mal natürlich ein ziemlich bescheuertes Beispiel, aber...
Ja, zumal man auch wahrscheinlich in Bayern nicht ins Gefängnis müsste, aber genau, ja, es gibt in der Tat diese Unterschiede, auch regional. Ich habe das zum Beispiel erforscht zur Unfallflucht. Und da ist ja ein ganz alltägliches Delikt. Und da ist ja besonders einschneidend für viele davon betroffen, in dem Sinne, dass sie selbst quasi eine Unfallflucht begangen haben, dass sie dann den Führerschein verlieren. Mhm. Und ob man jetzt den Führerschein verliert, das hängt unter anderem davon ab, wie hoch der Schaden ist. Und sozusagen die Summe oder der Wert, der da als Grenze gesetzt wird, ab dem man den Führerschein dann verliert, ist halt sehr uneinheitlich. Bei manchen Gerichten in manchen Bundesländern sind das 1.200 Euro, in anderen sind es 3.600 Euro. Also das ist schon ein erheblicher Unterschied.
Und das heißt, mit Hilfe von Smart Sentencing könnte eine KI die ganzen Fälle sozusagen auch wieder miteinander vergleichen?
Ja, das ist so ein bisschen die Idee. Also die Idee ist, dass man sozusagen, wenn ich jetzt als Richter sozusagen einen Fall vor mir habe und diese Strafzumessungsentscheidung treffen muss, dass man mir dann ja Informationen an die Hand gibt, wie haben andere Gerichte das gelöst? Und das soll mir dann helfen, meine Strafzumessungsentscheidung zu treffen. Und der Sinn dahinter ist, also sagen Sie so juristisch, ja, wir wollen eine Rechtsanwendungsgleichheit haben. Weil wir haben ja in Artikel 3 Grundgesetz den Gleichheitssatz und der sagt, Gleiches darf nicht ungleich behandelt werden.
Ja.
Aber, und das ist sozusagen die Kehrseite, und das ist so eine gewisse Schwierigkeit, Ungleiches darf auch nicht gleich behandelt werden.
Mhm.
Also ich will und darf nicht die gleiche Strafe bekommen, obwohl ich irgendwas viel weniger Schlimmes gemacht habe als eine andere Person. Und um das ausschließen zu können, muss man sagen, jeden Fall eigentlich ja vollständig berücksichtigen, weil beispielsweise, wenn man sozusagen außer Acht lässt, dass in dem einen Fall, also da hat das Gericht eine bestimmte Strafe für angemessen gehalten, dass da der Beurteilte ein Geständnis abgegeben hat und sich auch um Wiedergutmachung bemüht hat.
Mhm.
Wenn man das außer Acht lässt, käme man zu einer ja wahrscheinlich rechtlich nicht richtigen Strafzumessung. Die wäre nämlich dann viel zu niedrig für einen Fall, wo die Person das nicht gemacht hat.
Mhm.
Und deswegen kommt es extrem darauf an, ja, dass man das umfassend erfasst. Und solange das nicht der Fall ist, sind solche Technologien natürlich auch gefährlich. Und die haben das so gemacht, dass die ein Modell, also ein sogenanntes Transformer-Modell, trainiert haben mit Gerichtsentscheidung.
Mhm.
Und das war, wenn ich mich recht entsinne, waren irgendwie so unter 200 Entscheidungen. Und das ist, wenn man sich jetzt so mit Machine Learning und KI beschäftigt, ist man da skeptisch. Also das scheint ein bisschen wenig zu sein.
Mhm.
Zumal, ich glaube, die haben Entscheidungen genommen vom, ich weiß nicht, war das Amtsgericht Leipzig. Und das ist dann auch ein gewisses Problem, zumindest wenn man das dann sozusagen auch anderen Gerichten zur Verfügung stellen will, weil es gibt zwar allgemeine Vorgaben, wie man zum Beispiel ein Urteil verfasst, welche Sprache man da benutzt, welche Begriffe. Da gibt es aber auch regionale Besonderheiten. Also in manchen Bundesländern weicht der Aufbau ein bisschen ab. Und sowas müsste man natürlich auch berücksichtigen.
Grundsätzlich frage ich mich natürlich auch, was ist jetzt Ihre Erfahrung beim Verfassen eines Kommentars? Wie lassen sich denn da jetzt irgendwie Fehler vermeiden? Also kann man denn hundertprozentig sicher gehen? Bei einer KI kann es immer mal zu Halluzinationen kommen. Wie sind Sie denn vorgegangen, damit es nicht zu Fehlern kommt? Oder kann man die überhaupt erfassen?
Ja, also Studien deuten jedenfalls darauf hin, dass sich Halluzinationen niemals hundertprozentig sozusagen vermeiden lassen. Gut, aber man muss natürlich auch mal sagen, dass auch wir Menschen
auch Fehler machen.
Immer Fehler machen, genau. Und sozusagen das Entscheidende bei den Halluzinationen ist immer, wie nutzt man sozusagen eine KI, insbesondere wie nutzt man Large Language Model, weil in manchen Bereichen haben die halt Schwächen und da kommt es dann ganz häufig zu Halluzinationen. Aber wenn man das weiß, kann man das vermeiden. Und die Hauptursache für Halluzinationen ist fehlendes Wissen, weil Large Language Models sind ja sozusagen dafür gebaut, dass sie unsere Anfragen so beantworten, dass wir damit zufrieden sind. Weil so funktioniert das nachher auch, wenn die quasi nachtrainiert werden, dann gibt's immer mit menschlichen Bewertungen und dann stellt man eine Anfrage, bekommt dann eine Antwort und dann sagt man, und das können wir im Übrigen selbst, wenn wir ChatGPT nutzen, Daumen hoch oder Daumen runter.
Ja.
Und deswegen haben die, wie gesagt, die Tendenz sozusagen, möglichst zu versuchen, unsere Frage zu beantworten. Wenn aber dafür das Wissen dafür fehlt, dann kommt es zu Halluzinationen. Und deswegen ist es schwierig, gerade bei komplexeren juristischen Fragen, da fehlt den Sprachmodellen häufig das Wissen. Was aber letztlich auch nicht verwunderlich ist, weil das sind ja allgemeine Sprachmodelle und die sind mit riesen Datensätzen, wurden die trainiert und die bilden letztlich das allgemeine Internet ab. Und im Internet gibt es natürlich juristische Inhalte, aber die machen nur einen ganz kleinen Anteil aus. Vor allem, wenn man jetzt sagt, deutsche juristische Inhalte, da ist der Anteil noch mal kleiner. Und dementsprechend sind die in dem Bereich nicht so gut. Und eine Erkenntnis sozusagen aus dem Projekt war ein bisschen die juristische Erlösung, die man von einem Sprachmodell bekommt, ist immer nur so gut wie der juristische Input, den man hineingibt. Und bei der Kommentierung mussten wir zum Beispiel, und das kann man auch in der Veröffentlichung nachlesen oder sich sozusagen ein Bild davon machen, wie das genau aussieht, haben wir mit sehr, sehr, sehr langen Prompts, also sozusagen Eingaben gearbeitet, in denen wir ganz genau erklärt haben, also wie funktioniert Artikel 8, wie wird der geprüft, dann auch welchen Output wollen wir haben, dann auch mit einem Beispiel, so wollen wir das nicht haben. Und das war so ein iterativer Prozess und das hat auch extrem lange gedauert, weil wir immer wieder nachschärfen mussten und gesehen haben, naja, so passt das noch nicht. Und das ist halt immer dieses Wissensproblem. Und wenn es zu Halluzinationen kommt, hat das ganz häufig mit fehlendem Wissen zu tun. Und das muss man halt berücksichtigen, wenn man die nutzt, Sprachmodelle. Aber wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie eine Gerichtsentscheidung dem Sprachmodell gibt und sagt, fass mir die mal zusammen, da kommt es natürlich viel weniger zu Halluzinationen, weil das Wissen ist ja dann sozusagen vorhanden. Aber gerade wenn man, und da gab es jetzt vor ein paar Tagen auch in Deutschland einen Fall, wo ein Richter ja sich beschwert hat oder sich moniert hat in der Entscheidung darüber, dass der Anwalt nicht existente Entscheidungen sozusagen da angeführt hat in seinem Schriftsatz. Und der Richter war der Meinung, dass das halt KI-generiert gewesen wäre. Und das ist auch so eine typische Halluzination. Wenn man dann fragt, ja, nenn mir mal 10 Entscheidungen, die das sagen, dann kennt das LLM vielleicht eine Entscheidung, will das machen, was wir ihm sagen, und dann denkt es sich halt noch 7 aus.
Also es klingt tatsächlich eher grob fahrlässig, oder? Wenn sich ein Anwalt da Entscheidungen ausspucken lässt.
Ja, genau, das sollte man nicht. Das ist auf jeden Fall fahrlässig. Und deswegen ist es meines Erachtens so wichtig, ja, dass ein Bewusstsein. Also eigentlich kann man sagen, es ist eine neue, nicht nur juristische, sondern natürlich in allen Bereichen, aber auch juristische Metakompetenz. Wie nutze ich Sprachmodelle? Und da fängt es immer sozusagen an bei dem Wissen, wo haben die Stärken, wo haben die Schwächen? Weil zum Beispiel spielt ja auch eine Rolle, wie ich eine Frage formuliere. Also wenn ich sage, ich bin der Meinung, das ist das richtig, dann werden Sprachmodelle viel häufiger sagen, ja, das ist richtig und das spricht dafür, als wenn ich sage, hier gibt's eine umstrittene Fragestellung, bitte gib mir mal Pro- und Kontra-Argumente.
Nochmal zum Schluss ganz persönlich gefragt, nutzen Sie Sprachmodelle ganz viel auch in Ihrem Alltag?
Ja, auch privat. Also mein Drucker ist vor ein paar Tagen kaputt gegangen und ich habe so eine Schublade, wo der Drucker drin ist und die hat eine bestimmte Höhe und deswegen brauche ich einen Drucker, einen neuen, der die Höhe nicht überschreitet. Dann habe ich halt einfach bei ChatGPT, hier, also ich brauche einen neuen Drucker, ich hatte den alten, ich will, dass der nicht so viel kostet am besten und ungefähr irgendwie die gleiche Leistung hat und bitte berücksichtige das mit der Höhe. Und dann ChatGPT mir halt irgendwie 3 Druckermodelle ausgeworfen und eins davon habe ich mir jetzt dann auch inzwischen gekauft und es passt in die Schublade.
Sehr schön. Ein sehr guter praktischer Tipp. Vielleicht ganz zum Schluss, was wäre denn Ihr Wunsch für die Zukunft, für die Justiz und den Einsatz von KI?
Also mein Wunsch wäre, dass man quasi fortschreitet, sozusagen auf dem Weg, auf dem man sich jetzt gemacht hat. Also dass man versucht, solche Tools flächendeckend einzusetzen, zugleich aber diesen Weg oder den Prozess wissenschaftlich begleitet. Und da meine ich jetzt keineswegs nur juristisch, vielleicht auch gar nicht mal originär juristisch, sondern natürlich genauso durch Computerwissenschaftler, aber auch psychologisch beispielsweise, weil die Interaktion mit einer KI, wie empfinden wir das, wie ist es unter Akzeptanzgesichtspunkten zu bewerten, das sind ja auch alles Umstände, die man berücksichtigen muss. Und wie gesagt, ganz wichtig halte ich sozusagen, dass ja so ein Bewusstsein vorherrscht, wie man die nutzt. Und das muss man halt schaffen. Und deswegen sollte so eine Implementierung begleitet werden von, ich weiß nicht, Workshops, Fortbildung, und damit man dann sozusagen nachher Tools hat und die dann gesund, kritisch und reflektiert nutzt. Und ich denke, das ist sozusagen, das wären dann die Voraussetzungen, um ja die Stärken und das enorme Potenzial, was KI hat, bestmöglich zu nutzen. Und wie gesagt, wichtig ist, aber das muss ich mir gar nicht wünschen, weil die rechtlichen Rahmenbedingungen sind ja schon da. Gewisse Bereiche sollten davon einfach ausgenommen bleiben und da sollten Menschen entscheiden. Und da ist es vielleicht auch, würde ich mir wünschen, dass man natürlich auch die Bias sieht. Keineswegs, die sollte man nicht ignorieren, sondern da sollte man auch ein Bewusstsein haben. Man sollte sich aber auch immer vielleicht nochmal in Erinnerung rufen, dass das auch irgendwie das Menschliche ausmacht. Und sozusagen ohne Emotionen, ohne jeglichen Bias dann vielleicht auch, wäre dann auch keine menschliche Entscheidung mehr. Und wollen wir das? Ich denke eher nicht.
Wir wollen nicht irgendwann in so einer Black Mirror-Dystopie landen, wie ich es am Anfang beschrieben habe. Und auch nicht, dass das Vertrauen in die Justiz bei der Bevölkerung sinkt. Vielen lieben Dank, Herr Kruse, für diese Einschätzung.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für Ihr Interesse.
KI in der Justiz. Diese Vorstellung ist nicht abwegig, wie Dr. Johannes Kruse eben hier erklärt hat. Und wir fragen uns in einer der nächsten Folgen auch noch einmal konkreter, wie kann KI eigentlich Gerichtsprozesse verändern? Dann nämlich, wenn Maschinen wie etwa ein Auto oder eine Smartwatch zu Zeugen werden. Vorher aber in der nächsten Folge von Ach Mensch machen wir noch einen kleinen Exkurs in die Welt von Kryptowährungen und fragen uns, wie sicher sind Kryptowährungen eigentlich in Zeiten von KI? Ich freue mich, wenn ihr dann wieder zuhört. Diese Folge wurde von Benjamin Zerdani produziert und ich bin Jessie Hughes, sage ciao. Bis zum nächsten Mal.
Ach Mensch. Schwerpunkt künstliche Intelligenz.